Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu unserem heutigen Wahlspezial. Bei uns dreht sich alles um die Bundestagswahl am 26. September. Genauer gesagt widmen wir uns dem Wahlkreis Harz, also Aschersleben, Seeland und der Harzkreis. Wir wollen alle Direktkandidaten in unserem Wahlkreis zu Wort kommen lassen und es soll darum gehen, was die Menschen hier vor Ort beschäftigt und bewegt. Sie hören in der nächsten Stunde hier 4 Themenblöcke, jeweils zu Wirtschaft und Arbeitsmarkt, zu Finanzen, zum großen Thema Klimaschutz und zum Thema Soziales und Integration. Mein Name ist Clemens Karl, ich darf Sie heute wieder durch die Sendung führen und bei uns im Studio zu Gast ist heute Heike Bremer. Sie hat das Bundestagsmandat für den Wahlkreis Harz bereits inne und tritt nun erneut an. Guten Tag, Frau Bremer.
Guten Tag.
Erst einmal stellen Sie sich bitte mal kurz in ungefähr 3 Sätzen vor.
Ja, mein Name ist Heike Bremer, ich bin 58 Jahre alt, habe 2 erwachsene Kinder, inzwischen 4 Enkelkinder, wohne derzeit in Wernigerode, bin 1989 in die CDU eingetreten, habe meine politische Karriere damals in Tartun als Gemeindedirektorin begonnen, war Verwaltungsleiterin, dann später auch Landrätin und darf den Deutschen Bundestag für den wunderschönen Wahlkreis, auch hier die Region in Aschersleben, seit 2009 vertreten und möchte diese Aufgabe sehr gerne fortsetzen.
Versuchen Sie mal, jeweils 3 Ihrer Stärken und jeweils 3 Ihrer Schwächen zu nennen.
Also bei meinen Stärken weiß ich, dass ich niemals aufgebe, dass ich auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe habe und mein Durchsetzungsvermögen. Bei meinen Schwächen, ich würde mal sagen, meine Ungeduld, dass vieles mir nicht schnell genug geht und der Tag nur 24 Stunden hat, man möchte was machen. Ansonsten meine Schwächen, da müssen meine Gegner fragen vielleicht.
Okay, und Sie sind ja nun schon lange in der Politik. Wie hat sich das eigentlich alles ergeben? Wie sind Sie in die Politik gekommen?
Das hat sich 1989/90 so entwickelt. Ich bin ja 1989 in die CDU eingetreten. Da war noch nicht an Mauerfall und vieles mehr zu denken. Und 1990, dann hat sich ja doch vieles verändert. Und da war für mich auch, man kann nicht nur meckern, man muss selbst mit anpacken, man muss selbst aktiv werden. Und da habe ich mich als Gemeindedirektorin in Tartun beworben, in meinem damaligen Wohnort und habe dann meine politische Karriere auch begonnen. Und war dann auch Verwaltungsleiterin für die Verwaltungsgemeinschaft Börderaue. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Menschen zu arbeiten, umzugehen. War dann auch Landrätin. Natürlich ist man in der Kommunalpolitik näher am Menschen. Man sieht sie öfter in Berlin, im Bundestag ist man weiter weg. Aber für mich war das sehr hilfreich, weil ich weiß, was wir in Berlin jetzt beschließen und umsetzen, wie sich das vor Ort auswirkt.
Dann haben wir uns erstmal einen kurzen Überblick zu Ihnen verschafft und wir wollen mal in den ersten Themenbereich einsteigen, und zwar Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Da hat Corona ja uns bereits vieles abverlangt. Wir sehen große Bewegungen in der Wirtschaft auch und im Arbeitsmarkt ergeben sich auch einige interessante Bewegungen, die sich da darstellen. Und die erste Frage wäre, zu unserem Wahlkreis gehört ja nun auch zum kleinen Teil der Salzlandkreis. Da habe ich mal nachgeguckt im Zukunftsatlas 2019, da steht er auf Platz 390 von 402 und erzählt damit zu einer Region mit hohen Zukunftsrisiken. So eine Region wie hier, wie wollen Sie die denn wirtschaftlich insbesondere stärken?
Naja, man muss aber trotz allem sagen, durch die Corona-Pandemie sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen. Dadurch, dass wir so kleinteilige, dadurch, dass wir jetzt keine riesigen Großbetriebe haben, sondern diese kleinteiligen Unternehmen, die jetzt im Vergleich zu alten Bundesländern, die jetzt größere Unternehmen haben, sind wir doch ganz gut durchgekommen durch die Corona-Pandemie. Das war vielleicht eines unserer Stärken, auch insgesamt in den neuen Bundesländern. Wir haben ja auch viel versucht entgegenzusetzen mit Kurzarbeit, um die Krise auch abzufedern, denn viele hätten das ohne die Unterstützung, die wir mit dem Milliardenpaket auch auf den Weg gebracht haben, nicht geschafft. Aber insgesamt für die Zukunft sehe ich uns hier im Salzlandkreis besser aufgestellt als in anderen Regionen.
Ich habe auch gelesen, Sie wollen ja auch Entlastungen schaffen für Unternehmen und für kleine und mittlere Einkommen. Wie wollen Sie das schaffen?
Also wir wollen auf keinen Fall auch nach der Krise, wenn wir die Krise mal geschafft haben, die haben wir noch nicht hinter uns. Also wir wollen auf keinen Fall Steuererhöhungen, wir wollen Steuerentlastungen, wir wollen Unterstützungen mehr für Start-ups, was wir jetzt auch schon haben. Und es wird die begleitenden Hilfen gibt es nach wie vor. Denn es haben noch nicht alle Unternehmen, sind noch nicht längst nicht aus der Krise wieder herausgekommen. Deswegen müssen wir gucken, wie wir da weitere Hilfen geben können.
Lassen Sie uns mal kurz noch bei Corona bleiben. Das hat ja auch den Onlinehandel befördert. Viele Läden waren ja zwischenzeitlich geschlossen und im Bereich Dienstleistungen, da blicken ja auch einige mit Sorge in die Zukunft. Wenn wir uns mal zum Beispiel die Innenstädte hier angucken, wie werden die sich zukünftig entwickeln müssen?
Also wir haben ein Programm aufgelegt, auch für die Innenstädte, wo man sich jetzt im Moment bewerben kann. Im Moment läuft das noch. Die Ausschreibung endet, glaube ich, so Mitte September, weil wir gesagt haben, gerade die Innenstädte, die Händler haben am meisten gelitten, sind natürlich auch der Online-Handel war dadurch bevorzugt. Ich habe hier auch verschiedene Videokonferenzen mit den Händlern durchgeführt und man könnte sich überlegen, dass man auch so eine Art Online-Steuer belegt, ja, damit man wirklich den Handel vor Ort unterstützen kann. Also das ist ein zentrales Thema für die nächste Periode, wie man die Innenstädte, die Kleinstädte besser unterstützen kann.
Das heißt ja bei Ihnen, Sie wollen die Innenstädte und Ortskerne als Orte der Begegnung und Vielfalt fördern. Was muss ich mir da noch genauer drunter vorstellen?
Naja, es gibt teilweise Städte, wo man nur Geschäfte hat und kein Wohnen. Also es gehört so ein gesunder Mix dazu, dass ich das Wohnen, dass ich Geschäfte habe, dass ich Kulturveranstaltungen habe, Gastronomie, wo man sich auch trifft als Zentrum der Begegnung und dass ich Neues nicht mehr unbedingt immer an den Stadtrand packe. Das ist ja hier in Aschersleben, kann ich mich erinnern, sehr gut gelungen. Wir haben vieles hier in die Innenstadt reingepackt, damit man die Innenstadt auch belebt.
Und dann gibt's ja auch noch ein großes Thema, der ländliche Raum ist ja hier auch sehr präsent. Und zwar, da habe ich gelesen, Sie wollen Coworking Spaces fördern. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, wir haben den ländlichen Raum, manche Regionen, wir können ja nicht sagen, wir vernachlässigen den ländlichen Raum. Ja, und deswegen müssen wir gucken, dass wir sie auch möglichst anbinden an die Zentren. Ja, oftmals ist es im ländlichen Raum für junge Familien besser attraktiv zu wohnen. Dort habe ich Kindereinrichtungen, dort habe ich viele Möglichkeiten, die ich wiederum in der Stadt nicht habe. Deswegen wollen wir diese Potenziale herausheben und auch noch ausbauen.
Und wie ist das genau gemeint? Was ist mit dem Begriff Coworking Space so genau gemeint auf dem ländlichen Raum? Wie soll das vonstatten gehen?
Naja, man kann ja heute schon vieles machen über digitales Arbeiten oder über Home Arbeit, so dass ich nicht unbedingt immer in die Stadt muss, sondern dass ich dann auch vor Ort das im ländlichen Raum machen kann. Und das haben sehr viele jetzt in dieser Pandemiezeit auch genutzt.
Da sind wir gleich noch beim Stichwort auch Arbeit. Da gibt es ja auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung teilweise noch Lohnunterschiede zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands. Was wollen Sie und Ihre Partei dahingehend noch unternehmen?
Also es gibt Lohnunterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern, das ist richtig, aber es gibt die auch zwischen den Ländern im Norden und im Süden. Also das muss man auch mal festhalten. Wir wollen natürlich auch eine Angleichung der Tarife, die wir in vielen Bereichen auch schon haben. Wir stärken natürlich auch die Tarifpartnerschaften von den Arbeitgebern und von den Gewerkschaften und wir setzen natürlich auch auf eine Tarifbindung, so dass wir als Politik da nicht eingreifen müssen. Wir haben ja einen gesetzlichen Mindestlohn festgelegt, der jedes Jahr durch diese Kommission wieder überprüft und angepasst wird. Der liegt jetzt aktuell bei 9,60 Euro. Das heißt, die keine Tarifbindung haben und auch keinen Abschluss haben, wenn sie dann irgendwo anfangen zu arbeiten, haben sie einen Anspruch auf 9,60 Euro Mindestlohn, der ja auch jährlich angepasst wird.
Jetzt wollen Sie ja auch die Minijobgrenze anheben von 450 auf 550 Euro. Warum gerade die?
Naja, das war ein Wunsch von vielen, dass wir die Minijobgrenze anheben. Das sehen wir auch mit gemischten Gefühlen. Wir haben ja auch die Midi-Jobs. Wir wollen eigentlich mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse haben, weil man dann auch in die Rentenversicherung einzahlt. Bei einem Minijob können Sie ja wählen, ob Sie in die Rentenversicherung einzahlen oder nicht. Und man muss ja auch ein bisschen an später denken, dass Sie dann auch wieder später Rentenanwartschaften erwerben.
Können Sie noch mal kurz den Unterschied erklären zwischen Mini- und Midi-Job?
Midi-Job ist etwas mehr, also so 800, 900 Euro brutto. Ich glaube, das hat man auch noch ein bisschen mehr angehoben. Und da zahlen Sie ja nur die Sozialversicherungspflicht, die in Abgaben und keine Steuern. Und beim Minijob zahlen bekommen Sie derzeit 450 Euro und zahlen auch keine Steuern. Aber die Zahl der Minijobs ist begrenzt. Also Sie können jetzt nicht unentwegt viel machen, weil die Arbeitszeit nach der Arbeitszeitregelung ja auch begrenzt sind.
Okay. Und ein großes Thema ist ja auch auf dem Arbeitsmarkt die Gewinnung von Fachkräften. Das wirkt sich ja auch hier aus durch den demografischen Wandel. Auch viele Arbeitnehmer werden in einigen Jahren in Rente gehen auch. Und wie wollen Sie dahingehend neue Arbeitskräfte noch gewinnen?
So, das ist insgesamt ein schwieriges Thema, weil wir sind jetzt an der Stelle, dass wir mehr Ausbildungsstellen haben als Jugendliche, die uns zur Verfügung stehen, und dass die Jugendlichen, die heute eine Ausbildung suchen, sich aussuchen können, was sie machen. Da sind natürlich einige Berufe sehr gefragt, und in der Gastronomie, da haben wir immer nach wie vor offene Stellen. Und deswegen müssen wir gucken, wie können wir das abfedern? Also wenn wir nicht durch eigene Kräfte das absichern können, weil wir nicht genug Jugendliche haben, müssen wir natürlich gucken, können wir erstmal im europäischen Ausland gucken. Da haben wir so Bundesprogramme aufgelegt wie Mobi Pro. Das hat in der Gastronomie ganz gut funktioniert. Da hatten wir Jugendliche aus Ungarn oder aus Spanien, die dann hier ihre Ausbildung gemacht haben und die sich da auch ganz gut bewährt haben und die dann auch geblieben sind, teilweise.
Alles klar, Frau Bremer. Dann lassen Sie uns mal kurz überleiten noch zum Thema Finanzen. Wir sehen es vor allem auch bei den Kommunen, dass manche klamm bei Kasse sind, ja teilweise auch schon vor Corona und natürlich auch viele Mehrausgaben haben. Wir wollen mal ganz kurz schauen, was da noch nötig ist, um möglichst Schulden abzubauen und vielleicht auch schwarze Zahlen zu schreiben. Wie können denn Kommunen entlastet werden, ohne dass sie sich jetzt weiter verschulden müssen?
Also für die Finanzausstattung der Kommunen sind ja die Länder zuständig. Wir haben ja eine Föderalismusreform und eigens dafür auch, so ist das festgelegt, sind die Länder verantwortlich. Da wir ja im Moment vor der Bildung einer neuen Regierung stehen, wenn die Koalitionsvereinbarungen bestätigt und unterschrieben werden, so kann ich mich erinnern, steht im Koalitionsvertrag auch fest drin, dass die Kommunen eine bessere Finanzausstattung bekommen sollen. Wir haben aber in den letzten Jahren die größte kommunale Entlastung für die Kommunen auf den Weg gebracht. Das kommt nicht immer direkt an, weil wir das auch nicht direkt auszahlen dürfen bei den Kommunen, sondern das wird über die Länder verteilt, über verschiedene Programme. ÖPNV zum Beispiel, dann die Kosten der Unterkunft, die bekommen die Landkreise. Und wir haben viele Programme auf den Weg gelegt, Turnhallen zum Beispiel, Feuerwehrfinanzierung. Das werden aber immer, diese Programme werden über die Länder ausgezahlt. Oder auch die Finanzierung von dem Kita-Ausbau, den Schulausbau, den Digitalpakt. Das haben wir als Bund alles auf den Weg gebracht, aber finanziert und ausgezahlt wird es über die Länder.
Wo müsste denn noch besonders investiert werden, Ihrer Meinung nach? Sie haben ja schon jetzt einige aufgezählt, aber wo ist vielleicht besonders noch Handlungsbedarf?
Also wir haben immer noch Bedarf in Schulen, wir haben Bedarf in Kitas, wir haben Bedarf auch beim Hort. Wir haben ja die Ganztagsbetreuung jetzt beschlossen, da hat der Bundesrat Einspruch eingelegt. Da sollen, die Bundesländer möchten noch mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. Also der Bedarf ist riesig. Und wenn man bedenkt, dass wir die ersten Bauten anfangs 90 saniert haben, dann ist schon wieder neuer Bedarf da. Und deswegen ist das Geld immer insgesamt gut angelegt. Aber wir müssen auch gucken, dass wir vielleicht die Förderprogramme insgesamt ein bisschen bündeln. Es sind so viele Förderprogramme auf dem Markt, dass wir das insgesamt vielleicht erleichtern, dass man auch, viele Kommunen haben auch nicht die Möglichkeit, den Eigenanteil zu erbringen, dass man die finanzschwachen Kommunen auch besser fördern kann.
Und von den Kommunen jetzt nochmal zu den Bürgern direkt und zu den Unternehmen. Wie stehen Sie zu Steuererhöhungen?
Mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Es soll auch der Soli insgesamt abgeschafft werden. Und wir wollen auch die finanzielle Unterstützung für Alleinerziehende erhöhen. Von derzeit, glaube ich, ca. 4.000 auf 5.000 Euro steuerfrei. Und wir wollen die kalte Progression, die wollen wir auch abschaffen.
Warum lehnen Sie zum Beispiel eine Vermögensteuer ab?
Also wir müssen ja gucken, wir sind aus der Pandemie noch nicht heraus. Wenn wir jetzt die Unternehmen, die immer noch kämpfen und die auch gucken müssen, wie sie die Zukunft überstehen, wenn wir die jetzt noch mit höheren Vermögenssteuern belegen, dann kommen wir nicht gut aus der Krise heraus.
Jetzt mal noch gesponnen, wir müssten einen weiteren Lockdown einlegen. Erstmal, für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Ich hoffe, dass das auf keinen Fall passiert. Wir tun ja alles, um dem entgegenzuwirken. Wir haben die pandemische Lage jetzt nochmal verlängert, ja, damit die Bundesländer auch handlungsfähig sind. Und wir machen natürlich sehr viel Werbung, damit die Bürger die Möglichkeit der Impfungen nutzen können und auch nach wie vor nutzen. Deswegen müssen wir, glaube ich, insgesamt noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. Denn ich mache mir schon Sorgen, die Delta-Variante bringen viele, auch hier im Salzlandkreis aus dem Urlaub mit. Und in den letzten Tagen habe ich gelesen, dass es eine afrikanische Variante auf dem Vormarsch ist. Und wir wissen noch nicht, wie gefährlich sie soll in Europa schon unterwegs sein, wie uns das insgesamt betreffen wird.
Und auch jetzt, wie wird uns das finanziell betreffen? Sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen, können wir uns den dann überhaupt noch leisten?
Also wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und wir sind in Deutschland besser aus der Krise rausgekommen wie alle anderen. Und da aufgrund, dass wir immer die schwarze Null haben, die wir nach wie vor im Auge haben, ja, wir haben sehr viele Kredite aufgenommen, deswegen können wir uns das auch nach wie vor leisten. Und wir werden alles dafür tun, dass wir gut aus der Krise herauskommen. Und wir können unsere Bürger mit höheren Steuern nicht belasten, nur um das zu finanzieren. Das ist etwas, was wir als Fraktion auf keinen Fall wollen.
Aber irgendwer muss ja dann letztlich die Defizite wieder bezahlen.
Also ja, im Moment sind wir so aufgestellt, dass wir diese Kredite, die wir aufgenommen haben, in vielen Jahren abzahlen und uns hilft natürlich dann auch, dass wir es im Moment kaum Zinsen zahlen, dass wir das dadurch gut stemmen können.
Und was denken Sie, wie lange wird uns das noch finanziell damit belasten?
Also das ist ja so aufgelegt, dass wir das 25 bis 30 Jahre lang abzahlen.
Okay. Ja. Machen wir nochmal einen kleinen Schwenk auch nochmal zu unserer Region. Das Land Sachsen-Anhalt und andere Regionen erhalten ja auch Gelder für den Strukturwandel. Ich denke da zum Beispiel auch in manche Gegenden, die aus der Kohle aussteigen. In welcher Form konkret können wir denn davon auch profitieren?
Also das ist genau festgeschrieben, welche Regionen aus dem Kohleausstieg Geld bekommen. Da sind wir, glaube ich, hier in unserer Region nicht betroffen. Ja, da ist Mansfeld-Südharz betroffen, also ganz gezielt auch die Kohleregion, wo jetzt im Moment noch Arbeitsplätze sind, die dann wirklich durch den Strukturwandel wegfallen. Also wir müssen gucken, dass wir über andere Programme dann auch finanziell oder gut unterstützt werden.
Und jetzt auch durch den Strukturwandel, was kann da hier noch entstehen, also jetzt mal abgesehen von der Kohle?
Also wir setzen natürlich auf Forschung und Entwicklung, ja, dass wir sagen, wir gucken, was ist wo möglich und dann natürlich auch, dass dieses in den neuen Bundesländern angesiedelt wird. Dass nicht nur in den alten Bundesländern, sondern auch ganz gezielt in den ländlichen Regionen, die jetzt nicht so Hotspots sind. Aber oftmals ist das natürlich sehr schwierig, weil man in Halle oder Leipzig ganz andere Möglichkeiten hat als beispielsweise in Staßfurt oder Aschersleben oder in Schönebeck oder in Bernburg.
Welche Möglichkeiten hätte man da noch
hier? Ja, wenn, dann müsste man einen Neubau starten, wenn man jetzt so ein Forschungszentrum errichtet. Und da muss man natürlich gucken. Wir haben jetzt in Halle einiges angesiedelt und da muss man immer gucken, wie sich das dann ergibt. Natürlich kämpfen andere Regionen in den alten Bundesländern auch. Also wir haben da auch strukturschwache Regionen. Das ist nicht nur so, dass wir das in den neuen Bundesländern nur haben.
Also vielen Dank soweit, Frau Bremer. Das war der erste Teil unseres Wahlspezials. Nach den Nachrichten um halb, die gleich kommen, geht es weiter mit den beiden Themenblöcken Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz und dann auch mit Soziales und Integration. Dranbleiben lohnt sich also. Bis gleich. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Teil des Wahlspezials zur Bundestagswahl. Wir reden über regionale Themen, die bei der Wahl relevant sind. Mein Name ist Clemens Kral und wir haben heute im Studio zu Gast Heike Bremer von der CDU. Geboren am 5. November 1962 in Staßfurt, schloss sie 1979 die 10. Klasse an der POS Großbörnicke ab. Die studierte Diplom-Betriebswirtin machte in ihrer Laufbahn an vielen Stationen Halt. So war sie unter anderem beim Rat des einstigen Kreises Staßfurt tätig, leitete von 1994 bis 2003 das gemeinsaue Verwaltungsamt Bördeaue und wurde für den Zeitraum von 2003 bis 2007 zur Landrätin des ehemaligen Landkreises Aschersleben-Staßfurt gewählt. Seit 2009 vertritt sie den Wahlkreis Harz im Deutschen Bundestag. Sie gehört dort dem Ältestenrat an und ist parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Fraktion. Vor Ort engagiert sich die römisch-katholische Abgeordnete als stellvertretende Vorsitzende der CDU Sachsen-Anhalt und in verschiedenen Ehrenämtern. Guten Tag nochmal, Frau Bremer.
Guten Tag.
Lassen Sie uns jetzt mal zu dem großen Thema Klima, Umwelt und Naturschutz kommen. Das ist ja ein Thema, wo sich jede Partei damit auseinandersetzt. Und man macht sich natürlich Gedanken, wie lässt es sich nachhaltiger leben? Und natürlich, wenn wir auch auf die Mobilität schauen, da ist auch vieles im Wandel. Und es liegt sicher noch einiges vor uns und da wollen wir mal kurz einsteigen. Erst einmal, wie stellen Sie sich die zukünftige Mobilität bei uns, speziell hier in der Fläche vor?
Also ich wünsche mir den Ausbau des ÖPNV, also verstärkt auch noch mit mehr kostenlosen Park-and-Ride-Plätzen, wenn wir jetzt an den Bahnhöfen sehen. Das trifft ja die Städte, wo ich einen Bahnhof habe. Das ist teilweise schon ganz gut gelungen, ist aber noch ausbaufähig. Und natürlich brauchen wir dann auch eine bessere Taktung, dass sich aus den ländlichen Gebieten, nicht überall gibt es einen Bahnhof und Züge haben wir auch nicht mehr, dass ich aus den ländlichen Gebieten dann auch mit dem Bus fahren kann, dann den Zug erreiche. Diese Möglichkeiten brauche ich auch. Und da kann man natürlich gucken, da geht vieles klimaneutral. Da kann man vieles umstellen und wir setzen natürlich aber auch insgesamt verstärkt auf die Wasserstofftechnologie. Es gibt auch viele finanzielle Anreize für den Ausbau der Ladeinfrastruktur, für E-Autos, für E-Bikes und für vieles andere mehr. Und da sage ich mir, das musste man nutzen, dass man natürlich, wenn ich mein Auto abstelle irgendwo auf dem Parkplatz und will dann weiterfahren, dass ich dann mein Auto dort laden kann. Oder wenn ich einkaufe, beispielsweise am Parkplatz, dass ich in der Zeit auch mein Auto aufladen kann, wenn ich mich für ein Elektroauto entscheide. Aber wir stehen auch für einen gesunden Mix. Wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, wir wollen ab einem Zeitpunkt X nur noch E-Autos haben.
Aber sprechen Sie sich also für flächendeckende Infrastruktur für E-Fahrzeuge aus?
Also flächendeckend, das ist nun mal, dass viele Bürger sagen, ich möchte klimaneutral und ich möchte ein E-Auto fahren. Und wer das möchte, dem müssen wir die Chance auch geben. Deswegen wird der Bau der Ladesäulen für den Ausbau wird davon finanziell unterstützt. Aber es gehört zur Wahrheit auch dazu und das sollte man auch sagen, wenn wir beispielsweise alle umsteigen mit einem Mal auf E-Autos, dann reicht unsere Kapazität an Strom und an Leitungsdurchmessern nicht aus, um alle damit zu versorgen.
Ist es denn hier überhaupt schon so richtig angekommen? Also ich habe in manchen anderen Regionen, auch in, sage ich mal, im Westen Deutschland, sieht man ja einige E-Autos mehr. Ist das hier überhaupt schon so groß ein Thema, dass man halt wirklich so die Infrastruktur dafür bräuchte?
Doch, es kommt mittlerweile und sehr viel mit E-Bikes, also die sieht man am meisten. Aber es gibt schon sehr viel Elektroladetankstellen mittlerweile und viele Bürger entscheiden sich für ein E-Auto. Deswegen haben wir da immensen Nachholbedarf. Und da sind in den größeren Städten schon durchaus viele Ladetankstellen entstanden. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn ich mir so ein Auto kaufe, möchte ich natürlich auch die Möglichkeit haben, dieses Auto aufzuladen. Nicht nur zu Hause, sondern wenn ich auch unterwegs bin. Und das ist am Kommen. Deswegen stellen wir viel Geld zur Verfügung für den Ausbau.
Wo sehen Sie letztlich mehr Potenzial in E-Autos oder in Wasserstofffahrzeugen?
Also ich sehe mehr Potenzial in dem Thema Wasserstofftechnologie. Da geben wir auch sehr viel Geld aus. Und da ist mein Wahlkreis auch Vorreiter in diesem Punkt. Dazu haben wir mit unserem Wasserstoffbeauftragten der Bundesregierung viele Gespräche geführt und werden dieses Potenzial noch weiter ausbauen.
Und dann habe ich noch gelesen, Sie wollen ja auch die Luftfahrt erhalten als wettbewerbsfähigen Verkehrsträger. Warum?
Also weil das nicht wegzudenken ist. Also wir sprechen uns nicht gegen Flugverbote aus und wollen dieses natürlich auch nutzen. Die Entscheidung überlassen wir jeden, ob er in den Urlaub fliegt oder Langstrecken oder auch innerorts, also in Deutschland von Berlin nach München oder Frankfurt, wo auch immer Verbindungen bestehen. Also da machen wir keine Vorschriften.
Jetzt habe ich jetzt nämlich so aufgefasst, wettbewerbsfähiger Verkehrsträger. Kann ich jetzt also entscheiden, wenn ich von Berlin nach München fahre, ob ich in 4 Stunden dann mit dem ICE dort bin oder ins Flugzeug einsteige und dann den Inlandsflug mache?
Wobei, da gibt es ja schon diesen Schnellzug und oftmals ist es günstiger, diesen Zug zu nehmen und manchmal auch bequemer. Also die Entscheidung überlassen wir dem mündigen Bürger und machen keine Vorschriften.
Okay. Lassen Sie uns kurz noch zum Thema Naturschutz kommen. Wir sehen ja auch in Wäldern wie im Nationalpark Harz, dass natürlich auch einige Bäume wegsterben. Was muss da aus Ihrer Sicht noch getan werden?
Also im Nationalpark Harz ist die Besonderheit, dass der Nationalpark gelten ja eigene Gesetze und mit der Fusion Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zu einem gemeinsamen Nationalpark im Jahr 2003/04 wurde der Borkenkäfer nicht mehr bekämpft. Vorher hat man den Borkenkäfer bekämpft, ich glaube mit Spritzungen oder so, und das hat man nachher nicht mehr gemacht. Und durch die Trockenheit, die wir ja auch in den letzten Jahren hatten, konnte sich der Borkenkäfer natürlich schön ausbreiten. Und der hat sich natürlich nicht nur in den Grenzen des Nationalparks aufgehalten, sondern hat dadurch auch die privaten Waldbesitzer sind davon betroffen, sich schön ausgebreitet und hat den Wald stark angegriffen. Viele Bäume wurden gefällt. Im Nationalpark ist es so, dass die teilweise noch stehen oder nur die Stumpfen, dass das eben selbst sich wiederherstellen muss. Da gibt es andere Gesetze. Und deswegen gilt es ja jetzt im Moment auch wieder bei dem Thema Wald insgesamt neu aufzuforsten und viele neue Bäume zu bepflanzen. Und das Ziel ist natürlich auch, dass man von einer Monokultur weggeht, weil wir im Moment nur eine Baumsorte hatten und die hat sich da der Borkenkäfer richtig durchgefressen. Also und Wald ist natürlich ein Thema der Zukunft.
Jetzt lassen Sie uns noch zum Thema Energiegewinnung kommen. Das zählt ja auch durchaus noch dazu. Wie ist unsere Region dahingehend bisher aufgestellt?
Wir sind in Sachsen-Anhalt sehr gut aufgestellt, weil wir ja schon immer Vorreiter waren. Wir haben sehr viele Windanlagen, die natürlich auch repowered werden müssen. Was die Genehmigungszeit, die müssen wir dringend verkürzen, sonst erreichen wir auch unsere Ziele nicht. Und es ist natürlich immer noch der Bedarf nach mehr Standorten. Da muss man gucken, wie man das vor Ort auch den Bürgern schmackhaft machen kann, wenn die Bürger finanziell beteiligt werden, also die Kommunen, dass man da auch Anreize hat. Da gibt es so Vorbilder in Dardesheim, wo das ein gesunder Mix ist mit den Bürgern, mit dem Windparkbetreibern. Und natürlich soll künftig auch dafür gesorgt werden, dass die Steuern dann auch vor Ort ankommen bei den Windanlagen in den Kommunen. Das ist dann auch ein Anreiz. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man so über Genossenschaftsanteile die Bürger mehr beteiligt. Aber wir sind insgesamt in Sachsen-Anhalt sehr gut aufgestellt. Also ich glaube, wenn wir nur an uns selber denken, könnten wir uns hier ganz gut versorgen. Aber die Energie wird ja mehr im Süden gebraucht und es kommt ja auch Energie vom Norden. Was das Problem ist, dass wir mit dem Leitungsausbau nicht hinterherkommen. Das ist so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, die Leitung brauchen wir, aber bitte nicht bei mir vor der Tür. Es gibt sehr viele Bürgerinitiativen bei diesem Leitungsausbau, bei diesem Netzausbau für die Transportleitung. Es gibt aber auch Bürgerinitiativen gegen den weiteren Windparkausbau. Und dann muss man natürlich sagen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen und auch unser Land, unsere Bundesrepublik bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden lassen, dann brauchen wir einen weiteren Ausbau an Photovoltaik und an anderen Maßnahmen auch.
So viel zum großen Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Wir wollen mal noch ein weiteres großes Thema anschneiden und zwar Soziales und Integration. Da spielt vor allem auch das Gesundheitssystem eine Rolle, gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie. Natürlich aber auch Sozialleistungen, was eben auch Rente betrifft und natürlich auch beschäftigen uns ja Flüchtlinge durchaus noch weiterhin. Erst einmal jetzt auch durch die aktuellen Entwicklungen, wie sinnvoll ist für Sie denn noch die Gesundheitsversorgung, insbesondere jetzt von Krankenhäusern in der Fläche?
Also die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das sehr wichtig ist, dass wir die Krankenhäuser in der Fläche brauchen. Ja, und es hat uns auch gezeigt, wie leistungsfähig das Gesundheitswesen vor Ort war. Wir waren nie in der Lage, Gott sei Dank, dass wir keine Kapazitäten mehr hatten in der Intensivversorgung. Also das hat uns gezeigt, dass wir wirklich stark und gut aufgestellt sind. Wir haben das natürlich mit Bundesmitteln auch stark unterstützt. Ja, wir haben darum gekämpft, dass auch genug Intensivbetten freigehalten werden, die dann auch finanziell mit vergütet worden sind. Und das hat uns eben gezeigt, dass wir im Krankenhausbereich gucken, wie wir das noch insgesamt in den nächsten Jahren verbessern müssen. Aber insgesamt sind wir den Gesundheitsämtern vor Ort, die wir auch personell aufstocken müssen, und den Krankenhäusern für das, was sie in dem letzten Jahr oder in den letzten 18 Monaten geleistet haben, unwahrscheinlich dankbar.
Sie wollen ja auch in der Pflege die Trägervielfalt stärken, weil sie sich dadurch bessere Angebote erhoffen. Geht das nicht dann doch eher zu Lasten der Pflegenden?
Also wir haben in Sachsen-Anhalt eine sehr gute Trägervielfalt und das hat auch gezeigt, das hat sich bewährt. Wir wollen keinem vorschreiben, dass er in ein Pflegeheim muss. Also wir setzen auch auf die Pflege zu Hause, vor Ort und auf den gesunden Mix. Und das gilt es in den nächsten Jahren auch zu unterstützen. Wir haben ja auch in der Pflege einen Pflegemindestlohn auf den Weg gebracht, wobei viele Träger mir sagen, dass dieser Mindestlohn schon lange kein Thema ist, weil in der Pflege wird weitaus besser bezahlt, als man das vielleicht so annimmt und dass der Bedarf an Fachkräften immens ist. Und da müssen wir gucken, wie können wir das unterstützen, indem wir so Assistenten oder eine andere Ausbildung vornehmen, weil man in der Pflege heute schon gewisse Voraussetzungen auch mitbringen muss.
Ich möchte mal noch auf das Thema Rente zu sprechen kommen. Die Grundrente ist ja jetzt da. Trotzdem sorgen sich ja manche Menschen im Rentenalter um Altersarmut. Wie bewerten Sie das?
Also die Erfahrungen oder Zahlen, wie viele Bürger jetzt tatsächlich Grundrente erhalten, nachdem wir sie eingeführt haben, habe ich jetzt noch nicht aktuell vorliegen. Aber viele junge Menschen machen sich noch keine Gedanken um ihre Rente. Das machen sie vielleicht erst später, wenn sie kurz davor stehen. Und es ist eines der zentralen Themen. Wir haben ja die abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren und man muss eben gucken, dass wir dieses Rentenniveau stabil halten. Da setzen wir auch alles dran. Die Rente entwickelt sich ja auch mit dem Einkommen. Wir haben in diesem Jahr, ab 1. Juli hatten wir eine Zunahme in den neuen Bundesländern und in den alten nicht, weil ja diese Einkommensentwicklung im vorigen Jahr durch die Corona-Pandemie eben nicht so stark war. Sonst hatten wir ja immer einen stärkeren Anstieg und wir sind jetzt bei 97,9% in den neuen Ländern gegenüber den alten und wir wollen in den nächsten Jahren die Anpassung auf 100% erreichen und man muss gucken, dass man einen gesunden Mix, dass man auf die private Vorsorge setzt und auch auf die Betriebsrente und dass wir dieses Rentenniveau, was wir haben, natürlich auch erhalten und wir müssen auch gucken, dass wir die Möglichkeiten für unsere Bürger schaffen, wenn sie dann erkrankt sind, dass sie auch Reha-Maßnahmen also in Anspruch nehmen. Das machen sie eigentlich zu wenig, um ihre Arbeitskraft zu schonen und zu erhalten.
Von den Renten noch zu anderen Sozialleistungen, sollte es da Reformen geben, Ihrer Meinung nach, auch zum Beispiel beim Arbeitslosengeld?
Also wir sagen, das hat sich insgesamt auch bewährt. Da muss man gucken, wie man vielleicht den einen oder anderen die andere Maßnahme bündeln kann. Ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, wenn ich nur 5 Jahre in einer bestimmten Maßnahme bin und muss dann wieder pausieren, motiviert das nicht. Da kann man vielleicht gucken, dass man auch mit Unternehmen so eine Partnerschaft bildet, dass wenn ich das über ein paar Jahre fördere, dass derjenige dann auch in den ersten Arbeitsmarkt wechseln kann um den festen Arbeitsplatz. Da gibt es so verschiedene Modelle, da muss man auch gucken. Aber wir halten erstmal an diesem Modell, was wir jetzt haben, fest. Da muss man eben durch die Maßnahmen gucken, was sich hat sich bewährt und was hat sich eben nicht bewährt. Und da sind wir mit diesen Bildungsträgern insgesamt auch bei uns im Salzlandkreis sehr gut aufgestellt.
Nun wollen wir noch mal kurz zum Thema Integration kommen. Wenn Schutzsuchende und Migranten hierher kommen, dann sind die ja teils räumlich sehr konzentriert untergebracht, was ja unter anderem auch Schwierigkeiten bei der Integration birgt. Wie kann man da in unserer Region entgegensteuern?
Also zuerst kommen die Flüchtlinge bei uns ja in Halberstadt, was auch mein Wahlkreis ist, an und werden dann verteilt auf die Landkreise. Als erstes ist es erstmal wichtig, wenn sie die deutsche Sprache nicht können, dass sie Deutsch lernen. Und es gibt sehr viele Integrationshilfer, die sich in den letzten Jahren auch etabliert haben. Jetzt kommen ja nicht mehr ganz so viele Flüchtlinge wie in den Jahren zuvor. Und dass sie dann auch an die Hand genommen werden, dass man sie auch wirklich integriert. Das ist mehr oder weniger gut gelungen. Da gibt es sicher immer noch Luft nach oben. Aber insgesamt die wollen, sollen auch hier bleiben. Ja, wenn wir sagen, wir haben eine Familie, die sich hier gut integriert hat, die die Sprache kennt und die auch die Kinder hier zur Schule gehen und wo sie auch eine Ausbildung beginnen oder auch arbeiten im Unternehmen, die wollen wir dann auch hier behalten.
Was ist bisher nicht gut gelungen? Wo denken Sie, ist noch Luft nach oben?
Naja, es sind einige, die dann hier ihre Ausbildung gemacht haben und sind dann in den alten Bundesländern, weil sie da vielleicht auch mehr verdienen. Das gibt's ja auch. Und bei dem einen oder anderen muss man eben gucken, wie kann man das verbessern. Es ist natürlich in den großen Städten auch von den verkehrlichen Anbindungen an manchmal einfacher, als wenn ich eine Familie in den ländlichen Gebieten habe. Aber da gibt es immer gute Beispiele und überall, und es gibt dann weniger gute Beispiele. Die, die sich integriert haben, die die bereichern auch unser Leben, ja, die bringen sich da auch gut ein, aber wir wollen natürlich die, die sich hier nicht an unsere Gesetze halten und die in die Sozialsysteme nur einwandern wollen, die brauchen wir hier nicht. Und wer sich natürlich daneben benimmt oder kriminell ist, der muss eben dann wieder abgeschoben werden.
Ihre Partei will ja Duldungen an echte Integration knüpfen. Wie ist das gemeint?
Naja, es gibt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, weil ich hier in Deutschland Geld bekomme, also Hartz-IV-Leistungen oder Sozialleistungen, und muss dafür nicht arbeiten und sich auch nicht bemüht, dann muss man eben gucken, wer sich nicht integriert, auch nicht die Sprache erlernen will und am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen will, also so eine eigene Clanbildung, die brauchen wir hier nicht. Und dann muss man eben gucken, dass man eben sagt, du Freund, du nutzt uns hier nur aus, du hast wirklich, und dann muss man auch gucken, hat er wirklich ein Asylgrund oder aus welchem Grund ist er hier bei uns, dann muss man eben auch die Konsequenzen ziehen.
Frau Bremer, Sie haben jetzt Rede und Antwort gestanden zu unseren vier Themenkomplexen. Jetzt haben Sie zum Schluss noch mal kurz die Möglichkeit, selbst ein paar Worte an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten, was Ihnen besonders am Herzen liegt und worauf Sie bei der Wahl jetzt Wert legen.
Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin seit 2009 im Deutschen Bundestag und jede Periode ist anders. Diese Periode mit der Corona-Pandemie hat uns vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir sind noch nicht durch die Pandemie. Ich hoffe aber, dass wir in den nächsten Jahren alles dran setzen und dass wir das auch stemmen werden. Ich würde mir einfach wünschen, dass Sie von Ihrem Wahlrecht, wo wir vor vielen Jahren auf die Straße gegangen sind für freie Wahlen, dass Sie Ihr Wahlrecht nutzen, zur Wahl gehen. Natürlich freue ich mich, wenn Sie mir und der CDU das Vertrauen schenken. Auf jeden Fall gehen Sie zur Wahl, informieren Sie sich und nutzen Sie Ihr Wahlrecht.
Sollten Sie wieder gewählt werden, was wünschen Sie sich denn auch für die kommende Legislaturperiode?
Also ich wünsche mir, dass wir den Katastrophenschutz verstärken. Wir sehen ja jetzt durch Starkregen, Hochwasser, was passieren kann, dass wir da insgesamt besser aufgestellt sind, dass wir das auch vor Ort prüfen. Wir sind ja am Überlegen, in den neuen Ländern soll ja noch ein neues Amt für Katastrophenschutz auch entstehen, dass wir das probieren. Das gab es vor vielen Jahren. Viele ältere Bürger kennen sich erinnern, zu DDR-Zeiten wird es auch mehr geübt, dass wir da besser drauf vorbereitet sind und dass wir auch solche wie die Pandemie zum Beispiel, dass wir sowas mal durchspielen, ja, mit allen, dass wir da nicht so überrascht, es ist ein Hand-in-Hand-Spiel, vom Bund können wir nicht alles, die Länder sind gefragt und die Kommunen, was auch in der Pandemiezeit sehr gut geklappt hat, aber es ist alles insgesamt noch verbesserungswürdig.
Vielen Dank, Frau Bremer, für Ihre Antworten und natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute wieder dabei waren. Sie finden unsere ganze Sendung, wenn Sie die nicht komplett gehört haben sollten, nochmal in unserer Mediathek in ganzer Länge unter radio-hbw.de. Und natürlich haben Sie auch am 26. September die Wahl. Machen Sie Ihr Kreuz für den neuen Deutschen Bundestag vor Ort in Ihrem Wahllokal oder, wenn Sie sich jetzt schon sicher sind, per Briefwahl. Mein Name ist Clemens Kral. Machen Sie es gut und noch viel Spaß im Programm von Radio HBW.